wilde Zeiten, würde ich sagen, beim HSV auf den Straßen. Muchel ist noch nicht da. Alle haben sich verspätet. Muchel macht heute den Pia, kommt im Laufe der Folge.
Das jetzt, Schneechaos kommt uns immer dazwischen, ey.
Ja, irgendwelche Autobahnsperrungen. Und beim HSV wird eingegriffen beim Vorstand, wird nicht eingegriffen im Videokeller. Also es ist ganz, ganz viel.
Es gibt viel zu diskutieren heute, ey.
Ganz viel, was passiert. Kai ist da, hast dich vorbereitet, Kai? Hast du mir sportlich vorbereitet oder?
Oder gibt's wieder Gossip?
Ja, leider gibt's Gossip, aber das Sportliche ist ja diese Woche auch extrem wichtig.
Ja, natürlich, natürlich.
Doppelt wichtig sozusagen.
Englische Woche.
Okay, okay, okay. Na gut, wir legen mal los und wir surfen mal ganz gemütlich rein.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König
Pilsner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wow, was ist los beim großen HSV? Zwischenzeitlich haben wir mal so ein bisschen uns, naja, nicht...
Diverse Leute?
Ja, nee, zwischenzeitlich war es mal langweilig fast beim HSV, positiv Langeweile, aber für uns hatten wir kaum Sachen, worüber wir reden konnten und jetzt liefert der HSV...
Doppelt und dreifach
ab, ey. Er ist wieder der große HSV, er ist zurück in aller Munde. Er ist auf den Gazetten, er ist beim Kicker auf der Startseite.
Nicht in der wünschenswerten Art, muss man leider sagen.
Ne? Nee, aber erstmal wird über den HSV gesprochen, das ist schon mal gut. Über Carl Zeiss Jena oder sowas wird nicht gesprochen. Deswegen ist gut, wir sind wieder vorne mit dabei. Aber nicht in der positiven, da sprechen wir gleich mal. Pia, Kai ist dabei, ich, Gato auch. Und Muchel, wie erwähnt, wird in ein paar Minuten hoffentlich da zustoßen, wenn er denn hier ist. Wenn er ankommt.
Wenn er ankommt, wenn er es schafft.
Er steht in einer Vollsperrung, ne? Für die.
Ja, aber Video, er bewegt sich. Das ist schon mal, oder hat sich bewegt, das ist schon mal das Gute. Fangen wir an. Also wir haben Kunst auf dem Zettel. Wir haben das letzte Spiel gegen Freiburg auf dem Zettel. Dann haben wir natürlich den Ausblick mit Leverkusen.
Und Gladbach. Es mussten ja gleich zwei Gegner wurden unter Beobachtung gestellt. Eben kam noch die PK für Spiel gegen Leverkusen. Da hat man natürlich auch schon ein paar Sachen aufgeschnappt. Also
yes. Du hattest ganze Arbeit. Hast ganze Arbeit geleistet,
Nachtschicht. Hoffentlich. Ich hatte eine Nachtschicht, ungefähr so eine Nachtschicht wie die Jungs und Mädels, die da jetzt anscheinend das ganze Wochenende das Stadion freigeräumt haben, damit es uns nicht so ergeht wie St. Pipi, sondern wir dürfen spielen morgen. So sieht es jetzt aus zumindest.
Perfekt. Und Muchel hat sogar auch noch ein paar Themen, ne? Gato,
um in der Chronologie zu bleiben. Muchel ist natürlich auch, der kommt auch nicht mit leeren Händen hier an.
Heute ist nicht nur positiv hier, der Talk leider.
Ist auch ein echt, boah, krasses Thema. Das legen wir mal an Schluss. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Kunst.
Den soften Themen.
Krassen Themen.
Die Bombe ist heute Morgen auch noch mal hochgegangen, ne?
Ja, die Bombe ist heute Morgen hochgekommen. Der WhatsApp Chat lief heiß, es wurde sich so, oh, was ist das denn für ein Typ, bla bla bla. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben letzte Woche den Podcast aufgenommen und haben da gesagt, dass uns das Ganze nicht koscher vorkommt. A, die Kommunikation vom HSV, B, auch der Vertrag wurde aufgelöst, haben auch gesagt, er wurde gegangen und auch, dass der HSV ja irgendwas in der Hand haben muss, hat uns schon so ein bisschen gedämmert und man hat auch links, rechts und überall gehört, dass es was mit der sexuellen Belästigung zu tun haben sollte, aber so richtig, ich sage jetzt mal, getraut zu sagen, haben wir uns jetzt nicht, denn das ist ein sehr, sehr heikles Thema und wenn das nicht stimmt, dann ist natürlich schwierig, jetzt kann man es aussprechen, weil es andere Medien, die Bild-Zeitung hat da wohl relativ tief recherchiert und hat da jetzt einen Artikel veröffentlicht und hat die Bombe da platzen lassen, die wir uns noch nicht getraut haben, platzen zu lassen, weil wir jetzt auch nicht so irgendwie so super tief recherchiert haben, aber man hat es halt schon gehört. Ein bisschen links, rechts, aber auch viel als Gerücht. Und also Kunst wurde vertrags aufgelöst wegen sexueller Belästigung, glaube ich.
Vorwürfe der sexuellen Belästigung.
Genau, erstmal, also nichts bewiesen. Und Kai, du willst direkt schon was sagen.
Ja, ich glaube, das ist letzte Folge ja das Thema ja noch komplett ausgeklammert war und wir so eine Trennung aufgrund einer anderen Geschichte auch hergeleitet haben. Und zwar, das, und das stimmt ja auch, das eine schließt ja das andere nicht aus, dass man sich auch sportlich on top nicht perfekt verstanden hat und die Sympathien als Team und die Sympathien nicht so da waren. Jetzt weiß man vielleicht noch mehr, warum.
Ja, also da, ich glaube, der HSV weint nicht hinterher, aber es war ja schon klar, du trennst dich ja nicht einfach so, wenn das sportlich nicht okay ist, dann kriegst du eine Abfindung oder dann trennst du dich im Sommer.
Das wussten wir und haben dann auch gesagt, ne, das war ja direkt auch eine mehr als eine kleine These, dass das jetzt nicht so aussah, dass Stefan Kunz da sehr viel Geld noch hinterher bekommen hat, sondern eher gar nichts. Aber um genau vielleicht an dem Punkt die Brücke zu schlagen, viele Hörer fragen sich ja wahrscheinlich oder werfen vielleicht dem HSV auch vor, dass man familiäre Gründe dann auch mitgetragen hat. Und das muss man einfach mal so erklären, dass der Hintergrund ja ist, dass man das so kommuniziert hat, dass man mit aller Macht eben auch die Betroffenen schützen ja, wollte und nicht in die Öffentlichkeit stellen wollte. Und wenn man das eben so von Anfang an ausgesprochen hatte und man hatte denen auch zugesichert, dass sozusagen damit sehr stillschweigend umgegangen wird, dann ja, man muss sich mal in die Lage von der oder den Personen versetzen, die jetzt sich natürlich extrem unter Druck gesetzt fühlen, die wahrscheinlich sich damit konfrontieren lassen müssen, dass sie lügen, dass
die Kanzlei von... Es ist alleine schon so krass, finde ich, wenn man als Frau dem ausgesetzt ist und dann den Mut hat, was wichtig ist, dass man den Mut hat, zu einem anderen Vorgesetzten zu gehen und das überhaupt zu melden. Das ist ja beweist ja schon wahnsinnig viel Mut, weil meistens ist es ja so, dass es leider eine Person in einer sehr hohen Machtposition ist, die sowas ausübt, weil sie genau weiß, in welcher Position sie ist und dadurch vor allem Frauen, sage ich jetzt mal, eingeschüchtert sind und es eben schwierig ist, das zu kommunizieren, weil das eine Person ist, die meistens auch über den eigenen Job dann oder was weiß ich irgendwie Entscheidungen treffen kann und der meistens mehr Glauben geschenkt wird oder die man nicht gehen lassen möchte, weil sie eben für viel Erfolg sorgt oder was weiß ich. Also ich finde, alleine der Schritt beweist eigentlich oder zeigt zumindest schon, dass das eine heikle Situation gewesen sein muss und ja.
Und genau, wenn man da jetzt noch einen draufsetzt, ist ja die Kanzlei, die jetzt von Stefan Kunz gewählt wurde, auch dafür bekannt, also viele kennen sie noch aus den Boateng-Verfahren, die wird ja jetzt auch die Mädels oder die, ne, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, damit konfrontieren und sagen, das ist alles gelogen, wir wollen Schadensersatz, du wirst nie mehr einen Job finden und da würde sich ja die ein oder andere sicherlich denken, ey, hier wurde unglaublich unfair mit mir umgegangen und jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz fürchten, ne?
Genau, einmal einordnen. Also Stefan Kunz hat dann vor ein paar Tagen Statement bei Instagram oder am Wochenende.
Ich glaube gestern.
Gestern irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ich weise irgendwie alles zurück und dagegen gehe ich anwaltlich vor. Dann hat der HSV heute...
War ja gezwungen, dann darauf zu reagieren. Ja, also Kunz hat ja den HSV gezwungen, dann eben nicht mehr familiäre Gründe in den Vordergrund zu schieben.
Ja, genau. Bis dahin hat der HSV das halt noch gemacht, auch zum Schutz der Person. Da hat der HSV heute ein sehr, sehr gutes Statement vom Aufsichtsrat veröffentlicht, finde ich. Also was wirklich gut ist. Und da merkt man auch, dass der HSV sich da auch vorbereitet hat. Der HSV ist da seit Anfang an halt mit einer Anwaltskanzlei rangegangen. Also um es nochmal chronologisch zu sagen, so die Vorwürfe wurden bekannt. Dann hat der Aufsichtsrat gesagt, okay, krass, die Vorwürfe, okay, müssen wir prüfen wir mit einer Anwaltskanzlei. Dann haben die sich von der einen Frau das angehört, dann kamen noch zwei, drei oder mehrere Frauen haben sich dann auch noch gemeldet. Und dann wurde das von objektiver Seite von Anwaltskanzlei so für so objektiv
glaubwürdig
sozusagen eingestuft worden, dass man dann gesagt hat, okay, alles klar, man setzt sich jetzt zusammen und das steht auch hier von dem Aufsichtsrat sozusagen im Statement drin, dass man das ja als Punkt 2, Stefan Kunz hat auf dieser Grundlage und insbesondere in Kenntnis der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Trennung zum 31.12. zugestimmt. Er war dabei anwaltlich vertreten. Die Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Aufsichtsrat hat der Kunz trotz mehrfacher Angebote explizit nicht genutzt, sozusagen. Vor dem dargestellten Hintergrund sind die Vorwürfe einer Verleumdungskampagne gegen Stefan Kunz klar unzutreffend und irreführend. Also heißt mit anderen Worten, er hat damals bei der Auflösung des Vertrages waren auch Anwälte anwesend und wurde alles auf den Tisch gelegt und da hat er zugestimmt, so ja, okay, das ist so. Und ich glaube, er musste halt diese letzten Strohhalm irgendwie nehmen, diesen 5- oder 10-prozentigen Strohhalm, dass es vielleicht
nicht an die Öffentlichkeit
kommt, weil er hat sich quasi als schuldig schon da anerkannt, so, und wenn es an die Öffentlichkeit kommt, zwei Sachen, natürlich A, kriegt er nie mehr einen Job, und B, halt auch das Private, so, dann ist er halt auch die weiß nicht, seine familiäre
Konfrontation mit, der hat eine Tochter, der hat eine Frau,
das ist, die sind natürlich alle komplett auf seiner Seite, so, und jetzt sind die Vorwürfe im Raum, so, das heißt, so, Job kriegen ist schon mal schwierig, und jetzt muss er natürlich, also jetzt meine sehr subjektive Meinung, muss natürlich alles dafür geben, dass er sein privates Umfeld halt nicht verliert. Das heißt, er muss jetzt ja sagen mit dem Statement, ey, es ist alles erlogen und ich nehme den krassesten Anwalt und gehe total dagegen, Klammer auf, obwohl er unterschrieben hat, dass es quasi eigentlich so ist mit dem Auflösungsvertrag und anwältlichen dabei sein, so, und er wollte es auch nicht anders kommentieren, aber er muss es natürlich jetzt so machen, um irgendwie zu sagen, ey, das ist eine Verleumdungskampagne gegen mich und seht her, ich nehme nicht den besten Anwalt und das stimmt alles nicht und das, was ich unterschrieben habe, das wurde mir, keine Ahnung, damals ganz anders erklärt, bla bla bla, um halt nicht noch das Letzte, was er hat, das Familienumfeld halt irgendwie so zu verlieren. Deswegen, also
vielleicht einfach keine Frauen belästigen, Bruder. Ja, also absolut. Es ist wirklich...
Ist eine ganz bittere Geschichte, auch und super eklig, sollte alles stimmen.
Und nochmal zurück dazu, das ist ja auch jetzt für uns so ein Thema, was wirklich ganz, ganz wenig Spaß bringt, weil es ja den HSV so in keinster Weise voranbringt. Ich finde, wenn wir manchmal über den einen oder anderen Spieler reden, was der besser machen kann, oder über sportliche Entscheidungen reden, die wir kritisieren, ja, dann hat man immer das Gefühl, man versucht da was in die richtige Richtung zu lenken oder eine gute Meinung preiszugeben. Ja, in dem Fall hilft ja dieses Thema so gar, also es gibt ja wenig Lerneffekte, natürlich im Sinne von, dass sowas keinen Platz im Volkspark hat und so weiter, aber deswegen ist das auch ein mega Thema, was, finde ich, so überhaupt keinen Spaß bringt. Man muss dazu noch sagen, das ist mir noch wichtig, das zu erwähnen, vielleicht als Zusatzinfo, nochmal, der halbe Volkspark weiß ja auch, um welche Person es da irgendwie geht, ne? Und es war schon beim Frankfurt-Spiel so, dass...
Was meinst du, um welche Personen?
Naja, also nochmal der Druck für die ein, zwei Frauen, die sich da gemeldet haben, ja, der ist ja auch hoch, weil die sind ja sowieso nicht mehr so richtig anonym, glaube ich. Ich glaube schon, dass der halbe Volkspark weiß, also ich glaube schon, dass Arbeitskollegen
so wissen. Sicher? Weil ich glaube, dass, also kann sein.
Ne? Es ist jetzt, also ich weiß, dass zum Beispiel vom Frankfurt-Spiel gab es ja schon so richtige Warnhinweise, so nach dem Motto, meldet euch, falls jetzt, also da gab es von den Vorgesetzten auch schon erste Hinweise nach dem Motto, wenn es da Vorfälle gab, meldet euch, muss jetzt auch nicht in der Gruppe passieren, sondern kann man auch einzeln zu uns kommen. Da dachte sich wahrscheinlich auch schon der ein oder andere,
klar, aber ich glaube,
man auch nicht immer.
Ist aber nochmal was anderes, genau, als genau die Person zu kennen, der das passiert ist.
Ich glaube aber schon,
ich glaube, die Leute, die da arbeiten, vielleicht, die das da mitbekommen haben, aber ich glaube grundsätzlich hat der HSV das jetzt sehr, sehr gut gehandelt, muss ich sagen.
Aber ich glaube, du bist ja auch befreundet, du tauschst dich ja auch aus. Und
weiß ich nicht, bei solchen Themen, also ganz, ganz viele, und ich glaube, ich würde mich vielleicht auch dazu zählen, weiß ich nicht, mir wäre das dann so unangenehm, dass ich das irgendwie vielleicht gar nicht erzählen würde, dass man vielleicht auch so vielleicht mit einer Textmessage vielleicht immer drauf eingegangen ist, so halb, kann ja auch mal sein, so um irgendwie den Vorgesetzten nicht zu enttäuschen, so ungefähr, und dann irgendwann war ein Punkt, wo dann...
Ich würde es mir wünschen, dass es ganz wenige wissen, aber ich glaube, dass der Druck auf den Personen schon hoch ist und die im Moment, also sowohl durch die Zeitung, aber auch, ne, viele werden da eventuell Bescheid wissen, und das tut mir einfach für die leid, dass die da jetzt in einer blöden Situation sind.
Ich würde mir wünschen, dass die einfach in Ruhe gelassen werden und dass das mit dem Arbeitgeber, in dem Fall dem HSV, dann alles geklärt wird, und der Rest da, hat da, finde ich...
Und genau darauf wollte ich hinaus, dass ich hoffe, dass jetzt so das im wahrsten Sinne des Wortes so in 2-3 Tagen so Schnee von gestern ist, nicht um das zu unter den Tisch zu kehren, sondern dass die das intern jetzt alles klären, dass der Podcast da jetzt nicht noch wochenlang drauf eingehen muss oder andere Medien, und dass man vor allen Dingen jetzt durch diese englische Woche vielleicht dann doch irgendwie dazu kommt, durch das Sportliche wieder mehr abgelenkt zu werden, anstatt durch dieses unschöne Verhalten.
Ich hoffe einfach, dass den Mädels da ein gutes Gefühl gegeben wird, dass die ganz doll vom Verein auch beschützt werden. Ich finde, das wirkt total so. Ich finde, der HSV hat da bislang tatsächlich, ist da sehr sensibel mit dem Ganzen umgegangen. Und ich hoffe auch, dass das jetzt irgendwie schnell vom Tisch ist. Es war natürlich jetzt, wie gesagt, gerade um 15 Uhr noch was, war die PK. Da hat Philipp erstmal direkt die erste Frage an Merlin gestellt, und er meinte hier an alle Leute, die hier sind, das ist heute eine Sport-PK und keine Causa-Kunst-PK. Aber ich will einmal selber kurz fragen, inwiefern beschäftigt beschäftigt die Kunstthematik denn die Mannschaft? Und da hat Polzin wie gewohnt geantwortet, dass der Fokus ganz klar auf dem Sportlichen liegt, aber es natürlich schon Thema war in der Mannschaft und auch im Staff und dass sie sich dazu austauschen, aber dass dass es sie auch beschäftigt natürlich, aber dass es sie auf dem Platz nicht beeinflusst und
Gehen wir nochmal auf die letzten Feedbacks
deswegen. Gut, die Antwort hätte ich auch geben können wahrscheinlich.
Aber da weiß man ja.
Aber ich glaube, weiß ich irgendwie, habe ich so das Gefühl, man kann zu ihm kommen, wenn man da noch Fragen hat als Spieler so, ne? Ja. Und da findet ein Austausch statt, aber ansonsten sagt er, kommt da irgendwie in der Kabine auf mich zu, auf dem Platz ist das Thema abgehakt.
So ist es ja auch.
Ja, klar.
Wenn ich jetzt Spieler
wäre. Als Fußballer bist du, ist das so ein Nebengeräusch, was irgendwie vielleicht ein bisschen stört oder was dich schockiert, so natürlich. Aber ich glaube, wenn der Ball rollt, dann ist das scheißegal, was da passiert ist. So, ne? Also ist es natürlich nicht scheißegal, aber ist es aus dem Kopf erst.
Ja, in den 90 Minuten, glaube ich, ist es tatsächlich auch kein Thema oder eine halbe Stunde vorm Spiel und so. Aber ich glaube schon, dass es so Nebengeräusche unter der Woche sind, die übrigens ja auch gar nicht immer nur direkten negativen Einfluss auf die Spieler haben müssen, sondern es kann ja auch sein, dass die Trainer und der Trainerstaff in Absprache mit dem Management, und da muss ich gleich nochmal kurz Stellung zu beziehen, dass die vielleicht auch ein bisschen abgelenkt sind und nicht ganz so zu den Themen kommen, die sie vielleicht abarbeiten wollten in dieser Woche, ja. Und da muss ich nochmal ganz kurz sagen, auch dazu nochmal, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche auch gemacht, weil viele Hörer natürlich auch daran interessiert sind, wenn da irgendwas über Stefan Kunz entschieden wird, woran das liegt. Und dann hatten wir hauptsächlich, ne, letzte Woche sind wir ja dann von der anderen Seite darauf eingegangen. Und da kam auch nochmal extrem interessantes Feedback, ehrlich gesagt, zurück. Das möchte ich nochmal einmal hier wiedergeben. Es war dann so, dass Stefan Kunzlager, wie erwartet, sehr ruhig war. Also es gab da nicht so viele Gegenstimmen, die uns da erreicht haben von diversen Hörern, die gesagt haben, nee, was erzählst du da, Kai? Also das war bis auf den Post, den er abgesetzt hatte, da stand noch so von unter Stefan Kunz Statement, der HSV steht hinter dir und so weiter. Und dann gab es aber schon das ein oder andere Feedback, das muss man schon sagen, oder klarstellen in Bezug auf den Aufsichtsrat, der ja da auch von mir in Form von Frömming und Papenfuß sehr schlecht weggekommen ist. Da wiederum gab es dann schon ein gewisses Lager, was sich gemeldet hat und ausgesagt hat, dass da diverse Aussagen falsch waren. Da kann man sicherlich korrigieren, dass der Aufsichtsrat nur zusammen entscheidet. Also Einzelne da rauszupicken und zu sagen, die sind hauptsächlich für die Entscheidung verantwortlich, Leute wie Kunst, Wüstefeld oder in der Vergangenheit auch andere zu installieren oder zu schützen. Das ist sicherlich falsch. Das wird gemeinsam entschieden. Es gibt natürlich federführende Leute, die eher dafür sind und fürstimmen und andere, die erstmal widersprechen. Aber am Ende trägt der Aufsichtsrat das gemeinsam. Auch ein Könke, der jetzt zum Beispiel neu ist, der hatte natürlich selbstverständlich mit diesen Entscheidungen noch nichts zu tun, weil der einfach noch nicht im Aufsichtsrat war, als solche Personalentscheidung getroffen wurde. Und da muss man sagen, bei Papenfuß hat sich's noch so in Grenzen gehalten, dass das Lager, was ich gemeldet habe. Aber bei Frömming habe ich schon einzelne und oder mehrere Nachrichten bekommen, dass die Darstellung so nicht stimmen würde und dass eigentlich ein riesen HSV-Fan wäre, der auf der Tribüne immer mit fiebern würde und eben nicht diese Position federführend besetzt hat.
Ich habe ja die Folge letzte Woche, da ich nicht
dabei war. Muchel ist da,
ja. Ey, übrigens ganz kurz, ich kann jetzt verstehen, warum manchmal im Stadion durchgesagt wird, dass auf Parkplatz XY ein Auto steht, wo noch der Motor läuft und das Fenster offen ist. Weil ich bin so hier hochgerannt und dachte so, fuck, scheiße, habe ich überhaupt mein Auto ausgemacht und bin nochmal runtergegangen und man musste mich vergewissern, ob das Auto
nicht. Du weißt schon, dass ich dich jetzt das nächste Mal, wenn das durchgesagt wird, dass ich dich richtig doll auslachen werde und sagen werde, ah, das war bestimmt Muchel.
Ich hab's ja gehört. Aber also ich habe mir die Folge natürlich von letzter Woche natürlich reingezogen und ich hatte ja gleich schon mein Feedback auch geschickt. Ja, ist schon harter Tobak, der um uns da geschmissen wird. Und auch wie einige Personen hier aus dem Aufsichtsrat weggekommen, ich kann über Frömming nichts Schlechtes sagen. Ich habe immer, wenn ich ihn gesehen habe, super freundlich, super nett, immer zuvorkommend, immer einer der wenigen, die immer grüßen, die immer Hallo sagen. Und Deswegen kann ich über ihn gar nichts sagen, ja, noch aber, über keine aber Entscheidung
sagen. Ich finde, es ist schon wegweisend, wenn man ein Lager so hinter sich hat und da viele Hörer sich dann auch melden und etwas versuchen zu korrigieren, was wir bei Stefan Kunz ja eben nicht hatten oder bei Papenfuß. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass er kann mich gerne eines Besseren belehren, er kann gerne hierher kommen, aber ich bin der Meinung, dass dabei bleibe ich jetzt, ist Frömming aufgrund des positiven Feedbacks der Community, für mich muss das dann auch korrigiert und hingenommen werden, aber Papenfuß ist für mich nach wie vor jemand, der für mich persönlich einfach viele schlechte Entscheidungen getroffen hat und für mich nicht in der Fußballwelt gut genug vernetzt ist und dem auch in meinen Augen die Fußballexpertise fehlt. Deswegen,
aber das sind, finde ich, unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich finde, dass eine Fußballexpertise jemand abzuschreiben, ja, kann man machen, kann ich aber so insofern nicht, also ich kann es nicht, weil ich dafür zu wenig weiß. Und ich finde, man hat in der Vergangenheit aus dem Aufsichtsrat viel mehr Leute, konnte man Fingerpointing auf Leute auf dem Aufsichtsrat machen, weil sie viel mehr in der Öffentlichkeit waren und Sachen in der Öffentlichkeit wiedergegeben haben. Und da konnte man irgendwie ganz gezielt sagen, so XY hat sich für den stark gemacht und. Und ich finde, dass das ein Unterschied ist zu den Aufsichtsräten, die wir zuvor hatten, weil ich finde, dass der Aufsichtsrat sich dahingehend ganz schön geändert hat. Und ich finde, gerade jetzt auch in dem Fall mit Kunz, muss ich wirklich den Hut ziehen und wie der Aufsichtsrat mit dieser ganzen Situation umgeht. Und deswegen finde ich es in dem Fall...
Das trifft aber zum Beispiel positiv auf Frömming zu, der sich ja sehr aus der Öffentlichkeit rauszieht. Ich finde, dass das zum Beispiel nicht so auf Papenfuß, den du schon öfter noch in den Gazetten zitierst.
Ja, aber er hat auch eine andere Aufgabe im Aufsichtsrat als Frömming. Also er ist als Aufsichtsratsvorsitzender, ist er natürlich die Person, genauso wie vorher Jansen war, der als Aufsichtsratsvorsitzender als derjenige war, der das Bild nach außen hin des Aufsichtsrats vertreten musste. Natürlich bist du dann viel mehr, aber er vertritt ja den ganzen Aufsichtsrat. Und ich finde, dafür stecke ich in den Entscheidungen nicht drin und könnte mir das gar nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, dass irgendjemand für die und das Lager ist. Aber ich finde, dass der Aufsichtsrat seit langem ein sehr gutes Bild abgibt, dass ruhig gearbeitet wird und dass natürlich auch der Aufsichtsrat dazu beiträgt. Ja,
also alles gut, Kai schüttelt den Kopf, aber es gefällt mir. Leichtes Zurückrudern bei Frömming, weil anscheinend warst du Kaffee trinken mit Frömming. Mit Papenfuß warst du wohl noch nicht Kaffee trinken. Da muss ich noch ein bisschen bearbeiten.
Ich war mit keinem von beiden Kaffee trinken, um das auch mal klarzustellen, oder habe mit keinem von beiden telefoniert oder sonst irgendwas, sondern wie gesagt, ich finde, wenn jemand was sagen möchte, kann er im Podcast kommen und das hier kommunizieren. Ja,
schön. Aber grundsätzlich finde ich, das Thema Aufsichtsrat ist im Moment
unser kleinstes Problem.
Und ich finde, das Fass will ich und
kann, also brauchen wir gar nicht aufmachen.
Ja, kommt drauf an, wie die Nachfolge ist. Also mit Kunz haben sie zum Beispiel nicht ins Volle getroffen. Und bei Kaiserslautern und so weiter und so fort.
Absolut.
War er auch schon, also
ist das nicht vielleicht der entscheidende Move, dass der Aufsichtsrat jetzt stark besetzt?
Im Nachhinein, sagen wir mal so, ist immer leicht, ne? Jetzt sagen alle so, ja, aber bei Kaiserslautern, da hat er verbrannte Hände lassen und bei Blablabla auch so. Ist doch klar, natürlich hat er eine gewisse Winner-Mentalität mit reingebracht und hat halt irgendwie so
ein Selke. Das sind auch alles Egos, mit denen man da zu kämpfen hat, ey. Ja. Es ist wirklich aber, Wahnsinn.
Aber der Aufsichtsrat, ich glaube auch, dass er, also ich bin auch wirklich zu, ich würde sagen, die machen 100% ihre Arbeit und ich weiß 1%, deswegen kann ich es da sehr schwer irgendwie beurteilen, aber sie werden natürlich daran gemessen, welche Entscheidungen sie treffen. Und
ja, aber die Entscheidung Kunst, das ist ja nun gerade die,
ja, super.
Die ist die absolute Entscheidung, die sie gerade getroffen haben, die richtig ist.
Ja, total.
Also wie sie mit der ganzen Situation umgehen. Ich finde, da kann man nur den Hut vorziehen.
Ich finde es auch, haben eben schon gesagt, dass sie damals sich direkt anwaltliche Beistand und
ganz
jetzt
ruhig
das
und
Statement,
ohne.
Es ist nichts an die Presse rausgekommen. Die Bild hat vor einer Woche noch geschrieben, die wahren Hintergründe sind irgendwelche Personal, bla bla bla. Also die familiäre Gründe, da wussten wir schon mehr. Dachte ich so, was ist denn jetzt los bei den Kollegen? Also Hut ab vom HSV, dass das da so lange so ruhig geblieben ist und vor allem jetzt auch das Statement, also alles und, sehr, sehr gut.
Und ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber warum sind familiäre Gründe vorgeschoben worden? Habt ihr drüber gesprochen? Okay.
Wieso, ne?
Doch, haben wir gesagt.
Warum?
Um die Person zu schützen.
Ach so, um die Person zu schützen. Okay, also ich glaube, dass das, weil das natürlich jetzt auch bei vielen irgendwie, warum sagt man das? Und
Haben wir auch.
Okay, aber das definitiv, also ich bin trotzdem gespannt, wer als Nachfolger in Frage kommt, denn das ist eine zentrale Sache vom Aufsichtsrat, wo man dann die Arbeit, ich sag jetzt mal, sichtbar auch sehen kann. Sie werden wahrscheinlich im Hintergrund ganz viele Sachen machen, die man nicht sehen. Sichtbar war jetzt das mit Kunz, das war gut. Und ich hoffe, dass das nächste
einfach... Es war am Anfang, die Einstellung war vielleicht jetzt im Nachhinein eher schlecht und die Auflösung war vielleicht sehr gut, ja.
Hätte aber auch anders laufen können, also manchmal
weiß ja, ich nicht. Also ich finde, das mit den mit der sexuellen Belästigung, das kannst du jetzt nicht unbedingt vorher wissen. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorgefallen ist bei anderen Vereinen, dann ist es natürlich ein grober Fehler, aber so...
Das sind auch echt Mutmaßungen.
Ja, und das kann man
Naja, also man weiß schon, dass in Kaiserslautern und Bochum Stefan Kunz und als Persönlichkeit Stefan Kunz jetzt nicht für den Zurückhaltenden und die weiße Weste steht. Das musst du wissen.
Das ist aber nochmal was anderes, finde ich, als jetzt sexuelle Belästigung.
Das ist was ganz anderes, aber du weißt, du holst dir jemanden im Volkspark, der jetzt...
Aber du willst auch aufsteigen, du willst Erfolg haben und du weißt, dass es da eine Person gibt, die das eventuell bezwingen kann oder erzwingen kann. Und
Das ist super schwierig.
Das ist super schwierig. Ja. Und man hat ja wirklich so ein bisschen, klar, Bolt hat auch sehr viel Vorarbeit geleistet und so, man hat aber ja wirklich ein bisschen das Gefühl, für das Sportliche und die Ruhe im Verein war er jetzt nicht die schlechteste Personal. Da hätte man noch mehr ins Klo greifen können. Aber also als Person gesehen, privat gesehen, das, was da abgeht, geht natürlich gar nicht.
Ich denke, J. Sparwasser schreibt, hoffentlich ist mit Kunz jetzt keine Schlammschlacht. Ich glaube, es ist nicht so krass. Also er wird versuchen, sich mit Händen und Füßen zu wehren, hat mir eben schon gesagt, um wenigstens vielleicht sein familiäres Umfeld zu retten. Er hat ja aber schon
die familiären Gründe sind ja am Ende des Tages auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil ich meine, wenn so eine Vorwürfe im Raum stehen und das wusste er vorher schon,
dann wird's familiär.
Dann hast du familiäre Probleme.
Richtig. Ja, deswegen, das ist immer wieder,
ich glaube,
das eine schlägt das, also
die Tatsache, da es unterschrieben hat, anwältlich, mit, dass alle da waren, ist jetzt klar. Ich glaube, die Sachlage ist auch total klar. Sind jetzt paar nervige Hin- und Herschreien wahrscheinlich mit Anwälten und versucht irgendwie seinen Arsch zu retten und irgendwelche Vorwürfe zu machen.
Ja, die Weste ist beschmutzt, da kann aber er nichts mehr machen. Genau. Also das ist
das meiste, das was dem HSV jetzt, würde ich sagen, abgesehen natürlich von den Einzelschicksalen der betroffenen Person, am meisten für die Ruhe hilft, ist ein Sieg gegen Leverkusen.
Absolut. Und
nicht viel anderes, weil wenn du gewinnst, dann ist direkt erstmal alles wieder ein bisschen besser und vor allen Dingen die Person haben, auch wenn du jetzt nochmal wieder verlierst, dann müssen sich alle irgendwie um die Kommunikation, um die Niederlagen, um whatever kümmern. Und wenn du gewinnst, hast du schon mal ein bisschen
mehr Zeit. Du hilfst tatsächlich allen Beteiligten, du hilfst dem gesamten Verein nicht nur mit Punkten und sportlich, sondern mit einem Sieg sogar auch mit sehr viel Ruhe dann weiter.
Also der Druck ist ganz schön groß.
Der Dreierpack von Downs morgen Abend, ich freue mich drauf.
Hast du die Pressekonferenz heute gesehen?
Natürlich,
habe ich sie auch gesehen. Ich hatte natürlich mit ganz anderen Themen gerechnet.
Interessiert sich eigentlich doch irgendeiner für den Stürmer, der uns fehlt oder irgendwas? Also das ist ja jetzt irgendwie, das rückt ja komplett in den Hintergrund.
Ich hatte natürlich total auf diese Stammschacht auch und auf die Fragen bei der Pressekonferenz, aber es wurde komplett einmal kurz anmoderiert.
Fand ich gut, dass Philipp die Frage selber gestellt hat und dann einfach gesagt hat, so und mehr sprechen wir jetzt nicht drüber und ist gut.
Da weiß Philipp dann schon, wie es läuft.
Ja, also, klar weiß er das. Er hatte den gleichen Pulli an wie bei unserem Podcast, muss ich kurz zurückdenken an den schönen Novembertag.
Wow, das ist so ein...
Ich hätte keine Ahnung, welchen Pulli.
Ein grün
nicht mehr die Farbe.
Pulli.
Noch nicht mehr die Farbe, hätte
dunkelgrüner
ich gesagt.
Samtpulli.
Okay. Scheint dich impressed zu haben. Wir können ja mal kurz, ganz kurz mal auf Freiburg gehen.
Ah, da seid ihr noch gar nicht gewesen.
Nur Kunz.
Aber
so, weg von Kunz.
Weg von Kanz. Ja, Freiburg ist, also Schiri können wir gleich nochmal machen.
Boah. Videoschiedsrichter. Wow. Was
sogar ist Gräfe hat sich geäußert.
Jeder hat sich dazu geäußert. Ja. Also bitte, wie kann man, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wir haben das Spiel wirklich durch den Schiedsrichter verloren.
Ja.
Ich bin sonst immer auf der Seite, dass,
Fehler passieren.
Genau.
Aber ganz kurz, wir haben gesagt, Muchel wird da eine sehr starke Meinung haben. Geh gleich gerne inhaltlich drauf ein, nur an der Stelle direkt. Wir haben, wenn du sagst, wir haben das Spiel durch den Schiedsrichter verloren. Wie viele Spiele haben wir denn in dieser Saison schon durch den Schiedsrichter gewonnen, deiner Meinung nach? Also werden wir über die Saison eher benachteiligt oder bevorteilt oder hält sich das die Waage?
Das Köln-Spiel, da komme ich immer noch nicht drüber hinweg.
Es sind so einige Sachen, wo wir auf jeden Fall...
Weil das ist ja das, was auch viele Hörer schreiben, ist das irgendwie strategisch, ist da irgendwas gegen den HSV, hat die DFL was gegen den HSV oder whatever... Also du hast das Gefühl, wir wurden diese Saison bisher eher benachteiligt.
Ja, also wenn ich das...
ich finde, es war sehr oft sehr harte Schiedsrichterentscheidungen gegen unsere Spieler und dafür dann aber gegen die Gegner immer so, da hatte man dann Nachsicht oder nicht den gleichen Druck zumindest dahinter wie bei uns.
Ich sag nur, ich erinnere mich noch ans Heidenheim-Spiel. da wurden wir klar bevorteilt. Ja? Also da war für mich so ganz, da war für mich eine absolute, also da wäre ich als Heidenheim-Fan komplett ausgerastet, ja, wie schnell da eine rote Karte und dies, und das. Und
da hat sich der Dings Frank da am Ende noch so, Frank Schmidt am Ende noch so aufgeregt.
Ja, also deswegen, ich sag's.
Meinst du die Notbremse?
Nee, das war am Anfang gleich eine, ja, ich finde, da war zum Beispiel, da wurde super schnell so gehandelt. Das war eine dumme Aktion von dem Spieler, aber ich finde, dass da super. Ich finde,
eine dumme Aktion zwischen.
Klar, dumme Aktion, da wird der HSV nicht bevorteilt. Aber ich fand, in dem Spiel war es extrem pro HSV, so nicht nur der Pfiff, sondern einfach über. Das war ein Spiel, wo ich dachte, wow, der Schiri war heute komplett auf unserer Seite. Und ich versuch's ja nur einzuordnen, wenn das jetzt. In Summe, und das Gefühl haben aber mittlerweile viele HSV-Fans, sofern sie objektiv sind, wenn das dann natürlich in Summe so ist, dass es vier, fünf Spiele gab, wo der Schiri jetzt in den 50-50 Entscheidungen immer gegen den HSV oder in sogar 70-30 Entscheidungen eher die 30% genommen hat und gegen den HSV entschieden hat, wie in der Situation vielleicht, dann kann ich das ja nachvollziehen. Nur für mich ist das immer so, ich habe manchmal so das Gefühl, es gleicht sich über die Saison wieder aus, andere haben das Gefühl eben überhaupt nicht.
Also ich finde, dieser Kontakt, der war wirklich minimal, wenn man jetzt mal auf die gelb-rote Karte geht. Und ja, wenn du jetzt richtig hart bist, dann pfeifst du das halt so. Dann haben wir schon. Das
ist auch die einzige Situation, wo ich.
Dann haben wir halt schon reingeschissen. Also ist dann auch okay so, ne? Er hat ihn ja berührt. Da würde ich nicht mal was sagen. Aber dass ich dann dieses das zweite Tor von Freiburg sozusagen, ne? Dass ich das nicht mal mehr. Remberg hat danach, nach dem Spiel gesagt, ich bin viermal auf den Schiri zugerannt und habe gesagt, wurde das gecheckt? Ich habe da einen klaren Kontakt gesehen, dass sich das nicht mal angeguckt wird. Und sonst wird jeder Krümel umgedreht vom VAR.
Kann es sein, dass
das verstehe ich nicht. Das
keine direkte rote Karte war, sondern gelb-rot?
Das war gelb-rot, das, ja.
Also es gab ja und die bei gelb-rot dürfen die da überhaupt den Videobeweis nochmal haben?
Nein, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja bei dem 2:1 da um den Videobeweis.
Um den Ellbogencheck.
Ja, um den Ellbogencheck gegen Toro Nariga.
Ja, also ich. Die erste gelbe Karte war wirklich hart.
Ja.
So,
ja.
Wenn du nach 2 Minuten da schon eine gelbe Karte für so eine Situation gibst, wow, dann musst du auch diese in der Konsequenz das Spiel weiter pfeifen. Dann musst du
bei den Gegnern.
Genau, in alle Richtungen. Das hat er aber nicht gemacht. So, und wenn du dir die Situation anguckst, es ziehen beide, entweder kriegen beide eine gelbe Karte oder es ist nach 2 Minuten, dass du sagst so, hey Jungs, entspannt euch, ne? Sonst haben wir hier heute du kannst ja mit Worten ganz viel regeln. So, und dann kommt eben dieser Kontakt von El Fadli im Strafraum.
Der war nicht smart, aber der war jetzt auch, der Junge ist weitergerannt, hat sich erst einen ganzen Meter später hingeschmissen.
Trotzdem, wir sind keine Sportler und du weißt auch in der Geschwindigkeit, wenn da reicht auch der kleinste Kontakt, dass du aus dem Laufen kommst. Trotzdem muss ich dir recht geben, wenn du dann noch einen Schritt weiter machst und dann fällst
und dann noch den falschen Fuß hältst,
dann hat das natürlich schon Geschmäckle. Trotzdem.
Es war trotzdem Sache, jetzt nicht von El Fadli, er war verwarnt sozusagen, ja. Dann ist es dumm, da so reinzugehen, muss man sagen.
So, aber dann,
das ist okay.
Aber dann das Tor zum 2:1, da gehe ich halt überhaupt nicht mit.
Da muss man doch nochmal hingucken.
In Summe geht es halt gar nicht. Und da verstehe ich, und das macht einfach den Sport kaputt und das macht einfach auch den Videoschiedsrichter in seiner Funktion, so wie er eingesetzt werden soll.
Sonst wartest du 5 Minuten, bis ein Spiel weitergeht, weil sie sich so oft angucken.
Du hast das Tor von Vuskovic, wo sofort aufs Ohr kommt, klar, bups,
der Ball ist hinter der Linie.
Funktioniert die Torlinientechnik. Weißt du, das sind ganz andere Situationen. So, da bist du noch im Jubel, hat der Schiedsrichter sofort gezeigt, alles klar, der Ball war im Tor, bumm. So, aber alles andere wirklich macht den Fußball wirklich kaputt und ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und wir haben Woche für Woche haben wir diese Diskussion hier mit dem Videoschiedsrichter, mit den Schiedsrichterleistungen und ich weiß nicht, wie man es in den Griff kriegen kann, ob man da, also ich finde, dass die Schiedsrichter, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich finde, dass einfach die Schiedsrichter viel zu wenig noch Ecken und Kanten haben und für ihre Meinung einstehen. Da gibt es keine Gräfes mehr, keine, wie heißen sie früher?
Wobei er das ja dieses Mal sogar richtig doll gemacht hat, muss man ja sagen. Der Schiedsrichter hat ja danach gesagt, nee, das war für mich eine typische fußballerische Bewegung.
Ja, so. Die Gegenposition, also ich kann sie nachvollziehen, ich bin auch pro HSV. Wenn es jetzt keinen Videoschiedsrichter geben würde, dann hätten wir es natürlich alle akzeptiert, der sagt halt, ey, geht so zum Ball.
Aber genau das ist ja die Situation, wofür wir den Videoschiedsrichter haben. Und das ist halt das so ist auch hirnrissig.
Die Diskussion ist jetzt müßig, alle HSV-Fans haben 100.000 Mal diskutiert.
Trotzdem schmeiße ich was in den Raum, was uns Nico TPV bei Instagram geschrieben hat. Schiris brauchen ein Ligensystem. Wer Fehler macht, ist unten in der Tabelle und steigt ab.
Ich glaube, so ein Stück weit intern gibt es das.
Also ich habe heute irgendwo gelesen, dass es eventuell Konsequenzen für ihn gibt.
Ja, das gab es auch schon
für andere Schiedsrichter. Ja, ich glaube, da ist auch immer nach dem, wird immer irgendwie so ein Feedback gegeben und dann, wenn du halt irgendwie ein paar Spiele nicht so gut gepfiffen hast, dann kommst du mal nicht zum Zug oder in der zweiten Liga oder halt nicht mal bei den Top-Spielen.
Ja, die stehen schon unter Druck, ja, da die korrekten Entscheidungen
zu treffen. Die Firma, für die ich arbeite, hat ja die Doku oder die beiden Doku-Serien unparteiisch rausgebracht. Ah,
da haben sie mich auch gedreht.
Ja.
Wurde nicht und, ausgestrahlt.
Dabei sein ist alles.
Ja.
Und das ist schon krass. Die stehen schon unter immensem Druck. Das muss man schon sagen. Aber und ich glaube, die kriegen auch vom DFB richtig einen auf den Deckel bei solchen Fehlentscheidungen. Und dann wird das auch zu Tode analysiert, damit solche Fehler halt nicht passieren. Und
ne? Habt ihr das Gefühl, in Zeiten von, ich meine, er sah heute schon recht ähnlich, das muss man sagen. das ja, ist in Zeiten von
heute. Naja, das kann man ja schon mal sagen. Diverse HSV-Fans schreiben schon so irgendwie krasse Sachen wie, ey, das ist doch systematisch.
Früher
und
haben
so.
Wir das also, doch noch gebrüllt dann von den Rängen. Ne?
Ja, heute. Ja, aber ich meine, in der Türkei, der Schiedsrichterskandal und.
Ja, also, da werden die Deutschen ja extra eingeflogen.
Ja, aber habt ihr das Gefühl, dass sowas uns in kürzester Zeit auch mal hier um die Ohren fliegen wird? In Deutschland?
Nee.
Also mich würde es nicht wundern, also jetzt unabhängig vom HSV, wenn wo sowas irgendwann mal aufploppt, weil überall, wo viel Kohle im Spiel ist und viel Geld zu einfach zu
maximal ist. Einzelfälle, aber nicht systematisch, dafür ist unser System noch zu
gut. Ja, aber Einzelfälle können es ja auch.
Also ja, Einzelfälle systematisch, glaube ich.
Ja, dann muss ein Einzelfall sein, der zufällig noch den HSV betrifft.
Kann nicht wieder den HSV betreffen.
Ja, aber ich meine, also HSV sind Spiele, die natürlich, wo viel Geld im Spiel ist, was auch wettmäßig und. Also ich glaube, da ist schon ordentlich Pressure drauf, also eher verschiedene. Schiebst du mal so ein Spiel als irgendwie.
Was sagt ihr denn ansonsten zur Aufstellung, so, beziehungsweise
um Spiel.
Auch, also, ja, wir können auch um Spiel reden, aber.
Also ich habe einen Hot Take, weil ich finde, es wurde jetzt schon wieder ganz schön, also wir haben ja jetzt seit nicht mal einer Woche Damien Downs in der Mannschaft und ich finde, gegen den wurde jetzt schon ganz schön geschossen nach dem ersten Spiel. Er konnte sich noch nicht so zeigen, wie auch. Der Junge hat ja in der ersten Halbzeit überhaupt gar keinen Ball irgendwie mal vor die Füße bekommen und klar, dann hat er da einen verstolpert, das war unglücklich. Also, aber ich finde, grundsätzlich, das war sein erstes Spiel, Leute.
Ja, chillt. Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen, aber ich finde schon, man hat natürlich gesehen, dass er hatte schon Schwierigkeiten, die Bälle festzumachen, also gerade die hohen Bälle, da hat er schon Schwierigkeiten. Was für mich einfach viel, viel krasser war, dass jemand, der jetzt gerade ein paar Tage da ist, Startelf, Debüt bekommt vor Königsdörfer. Und das
ja, ich glaube, es ist so, wahrscheinlich hat der Coach gesagt so, ey, gib mir irgendeinen Stürmer, er spielt sofort. Er spielt sofort, ist mir ganz egal. Und auch in den Gesprächen wahrscheinlich gesagt, ey, wenn du kommst, ohne Witz, du spielst das erste Spiel. Ja,
man hat wohl sehr
und
um ihn geworben,
musst
ne?
Du, ja, und dann musst du wahrscheinlich, da musst du gut spielen, damit du spielst, aber du spielst das erste Spiel.
Also, ganz weil viel klar,
schlechter kannst du ja auch nicht sagen.
Also ganz klar, wenn das hilft, den Spieler zu verpflichten, dass du ihm sagst, ey, wenn du kommst, dann machst du auch, spielst du sofort los, dann würde ich das als Coach in dieser Situation auch ganz klar so aussprechen. Man muss aber fairerweise sagen, dass ein Stürmer in der Position auswärts in Freiburg erstmal zu 80%, glaube ich, jetzt nagelt mich nicht auf den Zahlen fest, dafür zuständig ist, den Gegner anzulaufen und zu verteidigen, dann zu 10%, was Muche sagt, vielleicht dafür zuständig ist, die Bälle festzumachen, die hoch und weit auf ihn geschlagen werden. Und dann sind es wirklich diese 5%, die, wenn der HSV mal sich ein, zwei Chancen erspielt, wo er dann da sein soll und ihn reinmachen soll. Aber in der Regel kümmert er sich 85 von 90 Minuten, wenn er denn durchspielen würde, um diese anderen Themen hauptsächlich. Und da müsste man jetzt, finde ich, als Zuschauer diesen Stürmer eher danach bewerten, hat er schon verstanden, wie er pressen, wie er anlaufen, wie er verteidigen soll, welche Räume er genau in Absprache mit seinen Mitspielern zumachen soll. Das ist ja das, was er hauptsächlich macht, wenn er spielt, auswärts, so da ist einfach das so extrem verteilt. Und wenn ich mir hier die Statistiken angucke, da hat man ja jetzt auch gesehen, dass der HSV wie in der Hinrunde wieder kompakt stehen wollte, was auswärts bei Freiburg natürlich Sinn macht. Wir sind wieder deutlich weniger gelaufen, was das vielleicht so ein bisschen bestätigt. Also wir sind 112 Kilometer gelaufen und Freiburg 122. Und auch der X-Goals-Wert war natürlich bei uns sehr gering, was bestätigt, dass jetzt wir nicht irgendwie so ein Feuerwerk hatten, wo unser neuer Stürmer sich dann irgendwie reihenweise durch Torchancen und Abschlüsse profilieren konnte.
11 Ballkontakte hatte er in der ersten
genau, Halbzeit. Genau, da sieht man doch, das hat ja wenig mit was macht er mit den 11 Ballkontakten zu tun, sondern eher, was hat er eigentlich ohne Ball gemacht?
Der Junge wird sich wundern morgen Abend, wenn er im Volkspark das erste Mal aufläuft.
Glaubt ihr, Startelf? Damien Downs.
Ja. Bobby hat heute das erste Mal wieder grünes Licht bekommen, habe ich gesehen. Aber ich glaube, den lässt er noch ein paar Wochen, schont er den noch und dann ist, glaube ich, immer noch Downs an der Spitze und danach kommt Königsdörfer. Und
ich würde tatsächlich Jatta nicht von Beginn an lassen und gar nicht.
Wen denn? My man, Gottschalk Willi oder Mikel Bronzi?
Gottschalk
wahrscheinlich, ne? Er ist auf jeden Fall reingekommen als Nummer zwei.
Weil ich glaube, ich finde, Jatta ist für mich ein Einwechselspieler. Für mich ist er der perfekte Einwechselspieler, wenn die Beine ein bisschen schwerer sind, dass er dann nochmal die Meter Jatta macht.
Jatta zündet.
Genau.
Jatta-Modus so. Zündet.
Ansonsten aber
Jatta ist für mich der Spieler, dass wenn das Spiel so hin und her plätschert und nichts Verrücktes passiert, dann wirft Jatta rein, damit irgendwas Verrücktes passiert. Ja. Oder wenn es unentschieden, so wenn es nach Gatos Punkteregel, wenn es unentschieden steht und du sagst, ey, Hauptsache, entweder wir gewinnen oder verlieren, aber Hauptsache kein Unentschieden, dann werf Jatta rein.
Oder macht, er macht
Hauptsache kein Unentschieden. Ja, er macht an dem Punkt sind wir leider nicht.
Er soll irgendwas Verrücktes machen. Also, ansonsten irgendwelche Änderungen.
Ja, also, Fatih,
Torunariga.
Torunariga, würde ich auch sagen. Klar.
Ansonsten.
Wahnsinn, ey.
Bleibt gleich.
Mal die gleiche Abwehr.
Ah, Dompe ist da nicht irgendwie.
Nö Dompe würden sie, glaube ich, also der PK zufolge, weil da wurde auch noch gefragt, aber da meinte er, nö, diese Woche würde mal.
Hannes,
angenommen,
Hannes Herrmann, der Ersatztorwart, der Junge, hat, glaube ich, auch nochmal während des Spiels einmal kurz
warm gemacht.
Kurz gezittert, dass er rein muss oder rein darf.
Mein Sohn hat die ganze Zeit die Daumen gedrückt. Er wollte unbedingt, dass
Hannes Herrmann
eingewechselt wird. Aber ich bin froh, dass Heuer sich da.
Heuer ist ja auch wieder, ist wohl wieder fit, also Schulter ist okay.
Aber Pierre, vielleicht ein Übergang zu dir. Ich meine, Leverkusen hat auch eine aufregende Saison, ne? Also da ist ja diese Saison auch auf und ab und irgendwie Action von Anfang an.
Sie müssen sich jetzt sogar Tabellenplatz 4 seit Samstag, glaube ich, war das Spiel, teilen, was ihnen natürlich ordentlich stinkt. Aber ja, sie sind auf dem vierten Tabellenplatz mit 29 Punkten nach 16 Spielen. Tordifferenz von plus 10, immerhin das haben sie noch ganz gut.
Aber komm mit einer Klatsche, ne?
Komm mit einer Klatsche gegen Stuttgart, gegen die wir gewonnen haben. Das nenne ich mal ein Zeichen, Leute. Also zuletzt 1-4 gegen Stuttgart zu Hause verloren vor aber ihren 29.000. Aber auch deutlich
geschwächter vom Kader her, weil viele beim Afrika...
Genau, viele, also die Hauptprotagonisten sozusagen beim Afrika-Cup Mazar und Kofane, so.
Sind die
und,
immer noch da?
Ja, ich glaube nicht.
Die sind doch, die sind auf jeden Fall noch nicht zurück in Leverkusen, um sich jetzt vorzubereiten und werden nicht mit nach Hamburg reisen. Und dafür ist Abwehrchef Edmond Tapsoba wieder da. Ja. Der ist rechtzeitig, aber man weiß nicht, ob er halt fit ist, weil er jetzt auch ganz schön viel gespielt hat beim Afrika-Cup.
Ist er Economy oder Business zurückgeflogen?
So, bestimmt First.
Ja. Jump.
Jump sieht wer am besten.
Hochels Privatjet ist er zurück.
Ja, die müssen auch im ersten wieder pünktlich zurückkommen.
Ja.
Die
Afrikaner hängen aber immer gerne ein, zwei. Der ist wieder da, aber da ist halt nicht sicher, ob er fit ist. Und was das Wichtigste für uns ist...
Der kennt den Schnee hier erstmal gar nicht. Der denkt so, oh, wo bin ich denn gelandet?
Patrick
Schick. Falsches Land ausgestiegen. Also
die nur Bock auf Sonne, gar keinen Bock jetzt.
Ist Patrick Schick Mittelstürmer, 6 Saisontore, die absolute unangefochtene Stürmer Nummer 1 sozusagen bei Leverkusen.
Ist wieder da, ne?
Und der hat noch Muskelprobleme. Der wurde ja, glaube ich, wurde gar nicht erst aufgestellt. Und sein, habe ich mir hier auch irgendwo aufgeschrieben, sein Ersatz Martin Terrier hat tatsächlich war wirkungslos, hat nicht viel gerissen in dem Spiel. Und ja, noch Muskelprobleme. Man hofft, ihn wieder fit zu kriegen bis morgen, aber es steht noch nicht fest.
Also Leverkusen, sagen wir, halten wir mal fest, kommt nicht mit ihrer Top-11 nach Hamburg. Genau.
Aber Grimaldo spielt trotzdem, schießt natürlich Weltklasse-Freistöße, da muss man aufpassen, dass er überhaupt...
Oder in der PK auch schon drüber gesprochen.
Dass er überhaupt... Ach, PK, ne?
Ja.
Hobby.
Ist das so?
Doch. Bei den beiden hört man doch gerne zu.
Ja, doch.
Aber es ist schön so ein 1-4... Zu Hause, englische Woche.
Ja, 1-4, Gato.
1-4?
Nee, nein, Leverkusen. Also hat Leverkusen kommt mit dem 1-4 nach Hamburg. Dann ist es noch Auswärtsspiel, ein paar nicht mehr Top-Truppe. Dann ist es auch irgendwie 3-4 Grad kalt. Ich glaube, es geht was.
Also was wohl wichtig ist, ich habe mir heute nochmal so Sky-Analysen und so angeguckt, was wohl wichtig ist, dass man bei Leverkusen immer, dass jeder Spieler sozusagen immer gedeckt ist, dass man richtige Eins...
Bedeckt.
Also angezogen? Nein.
Dass man so ein 1 gegen 1 auch mal trainiert hat vor dem Training?
Ja, genau. Also wirklich immer.
Bin ich ein großer Fan von dem System, ja? Ehrlich gesagt. Ja, gibt's wenig Missverständnisse.
Ist wohl wichtig,
da muss sich keiner
bei den Leverkusenern.
Da gibt's keine Sprachbarrieren, da muss sich keiner mit dem Mitspieler absprechen. Da gibt's dann am besten noch eins gegen eins ohne Übergaben. So, ja. Das ist simpel und dann kann sich jeder auf seinen Fußball konzentrieren. Kannst du natürlich nicht über 90 Minuten machen, weil dann, wenn du da ein Mismatch hast, dann siehst du ziemlich dumm aus. Als Mannschaft.
Ja, also.
Und Robert Andrich ist Kapitän und der ist kommt auf jeden Fall auch mit angereist.
Schon mal, ist okay.
Mal gucken, mit welcher Frise diesmal.
Ja. Ihr seid, sind wir alle da?
Ja, wir sind alle da.
20:30, ja, echt gut spät. Aber was sollen wir machen?
Ja. Auf den Dienstagabend. Ja, es ist, aber es hat so ein bisschen
Mittwoch erstmal international
Flair, oder, Gato?
Ja. Ja, das gefällt mir gut. 20:45 auf den Dienstag, nee, 21 Uhr ist ja neuerdings jetzt, glaube ich, auf den Dienstag Champions League. Ja. Natürlich noch geiler, aber.
Ja, ich frage mich eigentlich, wann so mal wieder so eine Sylvie van der Vaart, also so wird sie auch immer bei mir heißen, Sylvie Mais, wann die mal wieder so ins Stadion kommt. Das waren so
die ist damals, getrennt jetzt,
habe ich ja, genau, gelesen. Die ist getrennt und deswegen dachte ich so, vielleicht ist sie auch mal von wieder Raphael in Hamburg zurück.
Oder auf welchem Stand?
Das waren so damals die Zeiten, wo.
Von Stefan Kunz zu Sylvie Mais.
Ja, wo Sylvie Mais und Raphael van der Vaart noch im Volkspark die Logen unsicher gemacht haben.
Eine meiner Lieblingsanekdoten. Ich war noch recht klein. Raphael van der Vaart natürlich mein absoluter Lieblingsspieler zu der Zeit und ich stand wie jedes Kind in der Schlange, um ein Autogramm von ihm zu bekommen. Neben mir Sylvie van der Vaart mit Damian auch ganz klein noch im Kinderwagen. Schiebt mich so zur Seite, damit sie durchkommt und dann hatte ich leider kein Edding dabei, hatte so ein dunkelblaues Trikot. Ja, der Edding war dunkelblau, man hat diese Unterschrift nie mehr gesehen. Es war einfach, er hat es unterschrieben, aber sie war, als wäre sie nicht da gewesen.
Das heißt, wir brauchen wieder internationale Zeitenwoche.
Ja, internationale Zeiten, da, sofort, gerne.
Da haben wir jetzt aber Leverkusen, danach haben wir am Wochenende Samstag Gladbach, die wiederum jetzt 4-0 gegen Augsburg gewonnen haben. Gladbach hat sich jetzt in den letzten, seit dem Trainerwechsel hatten sie einen leichten, schwierigen Start, aber jetzt sind sie mittlerweile tatsächlich auch wieder Zehnter.
Zehnter mit 19 Punkten.
Und ja, schauen wir mal.
Ja, so ein klassisches Team, was wir unten eigentlich einordnen wollten, aber die sich da jetzt so leider ein bisschen rausbuxieren und vielleicht dann nicht mehr zu den direkten Konkurrenten um Ligaerhalt bleiben, ne?
Aber Heimspiel, 15:30,
ja,
Primetime.
15:30, Primetime. Hier habe ich tatsächlich auch geguckt, das Spiel gegen wen haben sie denn
Augsburg.
Gespielt? Gegen Augsburg. Und da war dann in der Halbzeit, in dem Halbzeitbericht Robin Hack, der ist gerade verletzt und kann nicht spielen, aber der hat tatsächlich ein paar Einblicke aus der Kabine gegeben und gesagt, dass Eugen Polanski einen sehr, sehr guten Zugriff wohl auf die Mannschaft hat und die sich fantastisch mit dem verstehen und deswegen, der da guten Zugriff auf seine Spieler hat. Und bei Gladbach ist es auf jeden Fall so, dass man ein bisschen auf die Kombi Tabakovic und Honorar achten muss, weil die sehr, sehr krass zusammenspielen. Also Tabakovic krass in der Luft, also generell aufs Tor.
Klare Spitzen? Also es sind wenige Teams spielen ja so mit zwei Stoßstürmern.
Tabakovic spielt vorne,
ja.
Und Honorar eher außen und bolzt ihn aber immer an eigentlich. Also die haben da ein sehr gutes...
Okay. Doppel Selke-like.
Ganz tollen Tor, ganz tollen Weg zum Tor.
Aber trotzdem selten, ne? Weil also hier, ich habe nur hier gesehen bei der Aufstellung, dass so zwei, also meistens hat man ja entweder drei vorne drin, dann zwei Außenstürmer links rechts. Aber hier hat man anscheinend nur einen Stoßstürmer und einen Außenstürmer. Na ja, gut.
Kann sich Merlin sicher drauf einstellen.
Genau, muss man sich neu drauf einstellen, dass immer, da was Neues kommt.
Ich finde es immer wieder krass, dass so ein Trainer wächst einfach eine Person anders und du bist irgendwie
wie beim,
die halbe Tabellenhälfte kletterst du rauf von echt wirklich
klar. Wie bei Mainz auch.
Ne? Hat gar nichts gesehen und jetzt irgendwie alle haben irgendwie wieder Bock, ein, zwei Umstellungen und
aber hoffen wir, dass dieser Effekt ist ja bei Augsburg noch nicht eingetreten. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, ne? Weil jetzt Augsburg nach Sandro Wagner eben mit dem 0-4 eben noch nicht so ausschaut, als würde da der Trainerwechsel irgendeine Wirkung zeigen.
Nochmal eine andere Frage. Nach Downs, glaubt ihr, dass wir noch einen zweiten Stürmer verpflichten?
Ja, also schaden kann es nicht. Nee, ne? Immer her damit mit den Kollegen. Ich glaube schon. Ich glaube, so ein Laie Deadline Day haben sie Geschmack dran gefunden, wenn da nichts geht. Also ich glaube, die Drähte laufen da weiter heiß.
Es war ja ein richtig wildes Gerücht, was noch rumging. Ne? Habt ihr es mitbekommen mit Heung-min Son?
Oh mein Gott, what? Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Der hatte irgendwas gepostet auf Social Media, irgendwie Love Adidas und hatte blau-weiß-schwarze Herzen dazu gemacht.
Gab es aber letztes Jahr auch schon mal das Gerücht. auch irgendwie in so
einem. Das sind halt einfach seine Lieblingsfarben.
Ja, er spielt ja in Amerika und da wird es ja eh erst spannend irgendwie ab Herbst. So. Kann er jetzt die Rückrunde, kann er beim HSV spielen.
Und dann, um sich nochmal zu beweisen für Südkorea, um bei der WM dabei zu sein. Ich meine, Südkorea ist bei der WM dabei. Also wenn du jetzt nochmal Spielpraxis in der Liga haben willst, wo es.
Aber ich glaube, der Kollege, da hatte ich gerade hier aus der Familie von meiner Frau, der Cousin, der war in Südkorea und er meinte, was Heung-min Song ist, Held. Und er ist der ist der Nummer 1. Da gibt's Kaffeemaschinen mit Heung-min Song, da gibt's einen ganzen Laden mit Heung-min Song, irgendwie Geräten, da gibt's irgendwie Kühlmaschinen, da gibt's ein Abo von irgendwas. Und er ist so, und du kommst aus Deutschland, Hamburg, ja, HSV, und alle so. Und er ist jetzt nicht mehr der, also ist jetzt nicht 30. Super alt, ne? Aber er spielt noch, aber seine Hamburg-Zeit und war schon, und ist nicht mehr so. Aber es ist so krass, wie das da wohl,
also diese HSV-Nummer. Auf diesem Südkorea-Markt.
Ja, und diese Hamburg-Geschichte da war, also das ist da überall, Heung-min Song wurde immer nur angesprochen, richtig krass. Also war wohl völlig
abgefahren. Das ist auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sportliche Leistung, was der da an Konstanz in der Premier League zeigt. Also der hat ja jetzt nicht da irgendwie ein, zwei Saisons gut gespielt, sondern das ist ja immer die Königsdisziplin, das so über so viele Jahre zu halten.
Definitiv.
So viele verschiedene Trainer und so mitgenommen, also Wahnsinn.
Was gibt es sonst noch? Gibt es sonst noch eine eher unschöne Nachricht, die uns erreicht hat? Und zwar, wir oder viele von unseren Hörern natürlich wissen, haben wir seit einigen Jahren einen Discord-Channel, wo fleißig über den HSV, über sämtliche Themen rund um Fußball, um Sport, aber natürlich in erster Linie um den HSV diskutiert wird und auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise, wie ich finde, was zu Zeiten von Social Media und Foren, die doch immer sehr, wo jeder sich irgendwie in der Anonymität irgendwie weilt und irgendwie schön immer gegen jeden disst, ist es da irgendwie ein ganz anderes und nettes Miteinander und wird auch kontrovers, aber eben immer mit einem Respekt halt.
Voller Umgang,
genau, diskutiert. Und für mich ist der Discord mittlerweile wirklich so, also wenn ich irgendwo im Forum oder irgendwo diskutiere über den HSV, dann im Discord, weil es da einfach Spaß macht, weil man viele Leute mittlerweile irgendwie kennt, auch wenn man sie nicht wirklich kennt, aber über den Discord irgendwie kennt und man sich auch schon im Stadion ab und zu getroffen hat. Und genau aus diesem Grund ist es irgendwie auch einigen Usern aufgefallen, dass jetzt nach dem Freiburg-Spiel Stefan aus Bonn, heißt er, irgendwie gar nicht zu dem Spiel kommentiert hat. Und Stefan aus Bonn war jemand, der schon seit Beginn des Discords mit dabei war, wie lange haben wir den mittlerweile, über 3 Jahre bestimmt. Von Anfang an mit dabei war und immer echt mitdiskutiert hat. Großer Tim Walter-Fan, der war auch mit in der Gruppe, die überlegt hat, zu Hull City zu fliegen, um dort ein Spiel von Tim Walter mit anzuschauen. Auch mit anderen Leuten aus dem Discord-Channel sich irgendwie connected hat und eine Userin schrieb irgendwie so, dass sie 4 Stunden mit dem Auto irgendwo nach Hause fahren musste und sie war irgendwie kurz davor einzuschlafen und war total müde und er hat einfach 4 Stunden mit ihr telefoniert. Also war ein sehr herzensguter Mensch, der einfach, wie jemand die Meinung zum HSV hatte oder welche Meinung er vertreten hat, irgendwie Hauptsache HSV und das schon war es irgendwie Familie. Und jetzt nach dem Freiburg-Spiel ist den Usern eben aufgefallen, so, ey, komisch irgendwie, Stefan hat gar nichts dazu kommentiert und sonst hat Stefan irgendwie nach jedem Spiel hat er das große Spieltagsvoting gemacht und hat immer ein Voting in den Discord reingestellt, welcher Spieler des Spiels war. Und es kam gar nichts und dann konnte man eben im Discord irgendwie auch sehen, so letztes Mal online, 21.12. und da meinten schon einige so, oh, das ist irgendwie komisch und wir haben schon versucht, ihm bei WhatsApp zu schreiben und er antwortet gar nicht und so. Und dann ist gestern Abend, also wirklich innerhalb von wenigen Stunden, hat sich da hat sich die ganze Community irgendwie hat Gas gegeben und hat geschaut, irgendwie, ich kenne jemanden bei der Staatsanwaltschaft, ich brauche nur einen Namen und ein Geburtsdatum, ich kümmere mich drum. Wir wussten, dass er bei FedEx arbeitet, ne? Ja. Weil er das irgendwo geschrieben hat. Eine wollte heute Morgen schon gleich bei FedEx anrufen. Dann wusste eine, dass irgendwie seine Tochter mit seine Enkelin irgendwo hier in Norddeutschland wohnt und. Also es gab so viele Anhaltspunkte. Und aber keiner wusste so wirklich, wie er mit Nachnamen heißt. Und dann wurde aber auf einem Bild gefunden, dass er vergessen hatte, irgendwie zu anonymisieren, wie er mit Nachnamen heißt. Und dann konnte man ziemlich schnell irgendwie auch seinen Nachnamen rausfinden. Und dann hat aber die Tochter irgendwann auf die WhatsApp und die Anrufe reagiert, die man auf seinem Handy gemacht hat. Und dann ist leider das eingetreten, was einige schon vermutet hatten, dass er leider vor Weihnachten gestorben ist. Und unheimlich traurige Nachricht und jemand, der nicht viel Familie hat, so wie uns das an uns rangetragen worden ist, sondern wirklich nur ein Papa, der schon ziemlich alt ist und eine Tochter mit einer Enkelin, der leider alleinerziehend, ja, der von uns gegangen ist und ja, das hat gestern die Community wirklich ja ganz schön runtergezogen und es wurde sofort jetzt ein GoFundMe Seite errichtet, um die Kosten für die Beerdigung irgendwie zu stemmen und ich werde nachher den Link einmal bei uns auf der Instagram-Seite posten und ich meine bei unseren Hörern und wenn jeder nur 50 Cent gibt, ich glaube, dann sind die Kosten innerhalb von kürzester Zeit gedeckt und ich glaube 50 Cent, das sind irgendwie 2 Pfandflaschen, die man mal irgendwie spendet. So, ich glaube, das kann bei jedem drin sein. Oder wenn jemand aus der Region Bonn sich Zeit findet, irgendwie bei der Wohnungsauflösung zu helfen, auch da werden gerade gesucht am 24.01., glaube ich, das ist ein Samstag, müsste der Samstag sein.
Ist ja der Samstag, ja.
Genau, werden noch Leute gesucht, die dort mit anpacken können. Also unheimlich traurige Geschichte und Stefan aus Bonn zu seinen Ehren haben wir jetzt im Discord auch einen Kanal eingerichtet, der heißt Stefans Spieltagsvoting, weil das war immer das, was er direkt nach dem Spiel gemacht hat und dieses Mal hat es jetzt Pennemann übernimmt das jetzt, das ist ein User, der jetzt im Namen von Stefan eben dieses Spieltagsvoting jetzt jedes Mal nach dem Spiel macht und auf Platz 1 für dieses Spiel ist Capaldo, ich glaube da Capaldo mit 53 Stimmen mit 40% und Vuskovic mit 38%. Ich glaube, das trifft auch hier unseren Eindruck von dem Spiel. Und das wird jetzt zu Ehren von Stefan halt als Rubrik mit aufgenommen. Und ja, also deswegen hoffe ich, dass da vielleicht noch ein paar Euro zusammenkommen. Es sind jetzt, glaube ich, schon über 700 Euro zusammengekommen, um die Beerdigung zu stemmen für seine Tochter. Und sie ist aus allen Wolken gefallen, als man ihr gesagt hat, dass da Unbekannte aus einer Community, aus einem Discord, von einem Podcast, der ein Fan-Podcast ist, da gerade sowas auf die Beine stellen und war total gerührt und zeigt nur wieder, dass wir einfach eine coole Community sind und nein, das ist nichts, was beim HSV exklusiv ist und was man nur beim HSV macht und ich glaube, das würde bei anderen Vereinen genauso gemacht werden. Trotzdem finde ich es bewundernswert und bin stolz darauf, dass wir mit dem Podcast sowas, so eine Community quasi auch aufgebaut haben, die über auch wenn man sich nicht persönlich kennt, aber um den Verein rum dann sowas irgendwie unterstützt.
Ich finde auch, also erstmal Ruhe in Frieden, Stefan, mein Beileid an alle Angehörigen und ich habe das gestern, ich bin nicht jeden Tag oder auch nicht wöchentlich sozusagen im Discord mehr drin, aber ich habe das gestern Abend dann alles so nachgelesen und mir die Sprachnachrichten alle angehört und da dachte ich wirklich so, wow, krass, was ich hier teilweise verpasst habe sozusagen und wie krass die Communities sind und wie es geht gar nicht nur um den Discord, aber auch was Fußball dann so
verbindet.
Ja, verbindet und so ein Halt für alle sein kann. Also ich habe mir dann halt so, ja, weiß nicht, auch so Stefan, ich habe keine Informationen über ihn, aber ihn in Bonn irgendwie alleine vorgestellt, wie er aber halt diese Discord-Community hat und sonst vielleicht nicht so viel. Ja. Und dann irgendwie mit der einen Userin in 4 Stunden telefoniert, hast du ja schon erzählt. Und als ich die Info hatte, da war bei mir gefühlt alles zu Ende, wo ich dachte so, wow, ey, krass, ne? Und so lieb und dass Fußball echt so eine halbe, ja, Familie, Religion ist und viel, viel mehr dann nur, als ob du jetzt irgendwie den 2-1 gewinnst oder in der 19. das 2-2 kriegst oder das davor und danach, was man da alles, oder was die Spieler, was der Fußball schafft, ist für viele super, super viel wert und sei es halt der Kneipenbesuch, um da Leute zu treffen um 15.30 Uhr, weil man sonst halt in der Woche halt keine Leute trifft, so, das ist halt, wurde mir nochmal bewusst, also es ist echt, echt krass.
Es zeigt halt, dass du einfach beim Fußball in vielen Momenten einfach auch scheißegal ist, ob du dick, dünn, groß, klein, arm, reich bist, sondern ja, das verbindet halt
links, rechts,
ja, also auch politische Meinungen, so viele Sachen, die einfach dann ausgeblendet werden, wo du dann einfach über den Fußball hinweg irgendwie Freundschaften knüpfst, wo du teilweise anders wahrgenommen wirst und jetzt auf so einen Stefan, der sonst, wie du es gerade sagtest, wahrscheinlich sonst nicht so einen großen Freundeskreis hatte, so wie es den Eindruck machte, sondern irgendwie bei FedEx gearbeitet hat und sonst viel Zeit in dem Discord verbracht hat und da irgendwie Leute gefunden hat, die sich so nie kannten und nie kennengelernt hatten, aber da eben eine Verbindung und das finde ich, das ist wirklich die neben vielen anderen Sachen natürlich wirklich eine positive Seite, die der Fußball hat und die das Fan-Dasein und was uns ja alle irgendwie auch anfixt. Ich meine, uns hätte es als Podcast gut, Gato und Kai, ihr kennt euch, ihr seid befreundet, ihr kennt euch vorher schon, wir hätten uns sonst so auch nie getroffen, sondern
absolut.
Das sind Sachen, da verbindet halt der Fußball und da sollte man immer, wie man so schön sagt, den Verein über alles stellen und das vieles andere ausblenden.
Deswegen bocken übrigens die Auswärtsfahrten auch trotz mancher schlechten Ergebnisse auswärts dann doch irgendwie immer wieder, weil die Community zusammenkommt.
Du, ich meine, gerade in schlechten Zeiten hast du natürlich, sind das eben Sachen, die dir Halt geben, dass du dich mit Leuten triffst, mit denen du dich sonst vielleicht nicht triffst. Oder wenn du, ich meine, viele Leute, das ist ja auch der Lauf.
Geteiltes Leid bei einer Niederlage ist ja auch ganz also schön so.
Schön, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, jeder weiß es, ne? Der Lauf der Zeit, Familien, du bekommst Kinder, du bist nicht mehr so häufig, triffst dich nicht mehr so häufig vielleicht mit deinen Freunden. Aber beim Fußball, das ist eine Sache, die verbindet. Ey, das bleibt so, da triffst du dich, da kommen nachher die Kinder mit dazu. Das sind Sachen, das geht in Generationen über. Und also ich weiß nicht, ihr werdet es bei euren Kindern ja genau das Gleiche. Irgendwie die Begeisterung an Fußball und dieses Fan-Dasein und diese Gemeinschaft irgendwie weiterzugeben, ist auch mega geil.
Ja.
Also. Nehmt eure Kinder mit zum Fußball.
Aber Muchel, hast du vielleicht noch eine neue Nachricht? Es gibt doch viele Gerüchte, ranken sich, also hat mir schon angekündigt.
Na, du meinst wegen Abschlag?
Ja.
Ach so. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das ja kurz angerissen. Neuer Song. Wir haben tatsächlich letzte Woche einen neuen Song rausgebracht. Zusammen mit einem von Santiano, mit Axel.
Ist das diese Santiano, diese Band, die im TV immer mal so?
Naja,
das sind die Schifffahrtsmänner.
Die
haben aber
wie kam es dazu? Also Axel ist großer HSV-Fan und auch schon seit Kindheits an und er hatte immer schon mal Bock, für seinen Herzensverein einen Fußball- und einen HSV-Song zu machen. Und mit Santiano kannst du den jetzt nicht zwingend machen, weil das ist jetzt keine Band, die für den HSV steht und auch die anderen vielleicht nicht unbedingt für den HSV stehen und sagen so, Fußball ist mir scheißegal.
Ja.
Und
gibt Santiano noch?
Ja, auf jeden Fall.
Sind aber gerade wieder unterwegs.
Ah, okay, krass. Und dann sagt er, wenn ich einen Fußballsong mache, dann gibt's für mich nur eine Band, mit der man das zusammen machen kann. Und wenn eine Band für HSV steht, dann ist es Abschlag und ist auf uns zugekommen. Und ich muss ja sagen,
können wir schon reinhören heute?
Ja, können wir auf jeden Fall.
Aber ihr bekommt häufiger mal Anfragen, aber bei Axel konnte man nicht Nein sagen. Oder hat er der Song ist ja auch so ein bisschen so, bis Santiano-Vibes, ne?
Ja, auf jeden Fall auch mit rein, ja. Es ist natürlich ein bisschen ruhiger, aber natürlich hören wir uns vieles an und das muss dann einfach auch passen. Also nur, weil man mit KI jetzt irgendwie einen Text erstellt hat und sagt, jetzt hat man hier einen geilen HSV-Song zu machen, reicht das nicht, um dann den Song einfach mit uns einmal zu machen. Aber
Buchel, sucht ihn einmal. Ich muss mich einmal ganz kurz schon verabschieden. Ich muss leider los.
Ah, okay.
Aber von mir schon mal nur der HSV.
Nur der HSV, ja, auf jeden Fall. Und so ist das Ganze entstanden. Wir haben den Song Heimathafen zusammen mit Axel gemacht und ich finde, es ist ganz cool geworden.
Also, geiles Teil.
Oh, das ist der falsche Song.
Durch Hallo Heimathafen. Hier bei dir, da sind wir zu Haus. Hand aufs Herz und im Herzen die Raute, denn es schlägt für den HSV, ja, es schlägt für den HSV. Hier ist Heimat, hier bin ich geboren, hier ist Liebe, die für immer bleibt, hier ist einer für alle und alle für das hier alle vereint.
Schließt so ein bisschen gerade daran an, was wir eben gesagt haben, dass alle vereint. Also,
total.
Wer davon mehr hören will, der kann gerne bei Spotify mal reinhören und den Song dann.
Ich habe ihn direkt den Favoriten hinzugefügt, kann ich mir jedem empfehlen. Ich werde es herrlich genießen gleich auf der Rückfahrt. Und ich muss sagen, ich würde hoffen, ey, ist doch geil, mal so ein neuer Song. Ey, hoffentlich fragt der HSV an. vor dem Spiel ist mehr als nach dem Spiel. Ich würde es wirklich cool finden. Ich finde, das Song-Ding ist irgendwie so mein Ding, dass ich vor dem Spiel nochmal so eine Liveband haben will.
Ja. Ich freue mich morgen auf das Spiel. Kurz eure Tipps.
Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht.
Okay, Kai.
Ich sag 3-1 HSV. Tatsächlich nicht aus Sympathien, sondern irgendwie, weil ich dran glaube. Also nicht so nach dem Motto, ich muss ja für den HSV tippen, sondern nach dem Motto, ich habe das Gefühl, ich glaube, Leverkusen schlecht in Form und ja, ich wünsche mir trotzdem einfach, dass wir in der nächsten Podcast-Folge wieder zu 90% über diesen beiden Spiele sprechen. Gladbach und Leverkusen, ja, positiv natürlich. Und deswegen geht's morgen schon gut los mit dem 3-1.
2-1.
2-1, ich sag 2-0. Ich sag sowieso, aus den beiden Spielen holen wir jetzt 5 Punkte.
Fünf Punkte?
Ich hatte gar nicht gehofft, dass ihr das einfach so abnimmt.
Woran hat er immer so Bock drauf und so einen reinzu?
Ja.
Also ich würde sagen, wir holen 6 Punkte.
Ja.
Ja. Aber du kannst ruhig 5 holen, Muffel.
Also ich bin eher weitsichtig und sage, dass wir gegen, und wenn die Theorie aufgeht, müsst ihr wirklich ein Bier exen.
Dann machen wir das
sonst,
aber alle zusammen sonst
hier auf Montag. Ich eins, aber sonst alle drei, also Gatte auch. Ich sage, wir gewinnen gegen Leverkusen, verlieren gegen Gladbach und gewinnen dann das Stadtderby auswärts.
Also
alles im Januar. Ich weiß nicht, Bayern schiebt sich zwischendurch noch rein, das lassen wir, klammern wir mal aus.
Ja. Ich sage, wir gewinnen gegen Leverkusen 2-0 und gegen Gladbach 1-1. Pia?
Gladbach sage ich auch 1-1.
Okay.
Gladbach halte ich mich raus, weil der Tipp ist ja nicht schön, und 3-1 gegen Leverkusen.
Damit nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.